Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 29.
Endlich, dachte Napoleon. Es war hohe Zeit. Da liegt sie, diese majestätische Hauptstadt, mir zu Füßen und erwartet ihr Schicksal. In welchem Licht muss ich ihnen jetzt erscheinen? Und er ließ die Blicke über seine anmarschierenden und Aufstellungen nehmenden Truppen schweifen. Ein Wort von mir, eine Bewegung meiner Hand und die alte Residenz des Zaren verschwindet vom Erdboden. Aber nein, meine Milde ist stets bereit, sich der Besiegten anzunehmen. Ich werde Moskau schonen.
Aber keine Abordnung erschien mit den Schlüsseln der Stadt, wie Napoleon es gewohnt war und erwartet hatte. Und niemand war da, sich seiner Gnade dankbar zu erweisen. Moskau war verödet. Verödet wie ein absterbender Bienenstock ohne Königin. Der Rest der Bevölkerung, der geblieben war, etwa ein Fünfzigstel der früheren Einwohner, bestand vorwiegend aus den Ärmsten der Armen. Unter ihnen war aber auch Pierre Biesuchow, der sich, seitdem er spurlos aus seinem Haus verschwunden war, in der leeren Wohnung eines verstorbenen Bekannten aufhielt. In seiner Verwirrung und Hoffnungslosigkeit hatte er sich entschlossen, möglichst unerkannt, daher auch seine Kutscherkleidung, in der er Rostovs begegnet war, an der bis zur letzten Minute vom Grafen Rostopchin angekündigten Schlacht um Moskau teilzunehmen. Als klar war, dass es diese Schlacht nicht geben würde, blieb er dennoch in der Stadt, in deren Straßen man nur noch hier und da auf Gruppen erregter Arbeiter und Handwerksgesellen stieß.
Was ist denn passiert? Wohin bringt ihr ihn denn?
Zur Polizei! Er hat den Schmied hier niedergeschlagen!
Der Wirt?
Nicht genug, dass uns all die Jahre das Hemd vom Leibe gezogen hat? Jetzt schlägt er auch noch Leute tot!
Lüge! Der Schmied wollte mit Gewalt ins Haus! Plündern! Was weiß ich, aber ich kenne mich mit den Gesetzen aus. Das kann ich euch versichern. Gehen wir nur zur Polizei.
Die werdet ihr wohl kaum noch finden.
Er bildet sich ein, er kann andere Leute lehren, was Gesetz und Ordnung ist. Ausgerechnet der.
Richtig so, gebt ihm, dem Kneiper, alle sein Räuberpack. Unser Herr auch. Das Blut hat uns ausgesogen, uns eine Woche lang in der Nase herumgeführt. Und jetzt, wo er uns in den dicksten Dreck geritten hat, haut er ab. Ohne eine Kopeke Lohn zu hinterlassen. Bleibt da die Obrigkeit weg!
Ist es wirklich wahr, dass die unseren alle abgezogen sind?
Was denkst denn du?
Natürlich. Die großen Herren und die mit den dicken Geldbeuteln sind weggefahren. Und dafür sollen wir hier verrecken. Sind wir vielleicht Hunde, was?
Weiter!
Im Laufe des 14. September besetzte die Armee Napoleons Stadt und Kreml. Die französischen Truppen waren zwar abgerissen, hungrig, erschöpft und auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Zahl zusammengeschmolzen, als sie in Moskau einrückten, doch vollzog sich der Einmarsch durchaus noch in militärischer Ordnung. Aber 10 Minuten nach dem Einmarsch eines beliebigen Regiments in irgendein beliebiges Moskauer Stadtviertel verfügte dieses Regiment über keinen einzigen Soldaten und keinen einzigen Offizier mehr. Trotz aller Verbote und Befehle ergossen sich die Leute, die bisher ein zwar erschöpftes, aber immer noch furchtgebietendes Heer gebildet hatten, über die reiche, mit allen Bequemlichkeiten und Vorräten versehene, verlassene Stadt. Wenn sich Wasser auf trockene Erde ergießt, so verschwindet sowohl das Wasser als auch die trockene Erde. Genauso verschwand das französische Heer und zugleich die reiche Stadt. Und wie anstelle von Wasser und Erde nur noch Schmutz bleibt, so blieben anstelle des Heeres und der Stadt nur Marodeurhaufen und Brandstätten übrig.
Die ersten Brände flammten bereits wenige Stunden nach dem Einmarsch der französischen Vorhut auf. Noch erkannte niemand Ausmaß und Bedeutung dessen, was da begann. Auch Napoleon nicht. Pierre Biesuchow war zu diesem Zeitpunkt nur von einem Gedanken beherrscht. Seit er wusste, dass er keine Gelegenheit haben werde, in einer Schlacht gegen Napoleon seinen Mann zu stehen, fühlte er, dass das, was sich ihm bisher nur als Möglichkeit dargestellt hatte, jetzt eine unumgängliche Notwendigkeit geworden war. Um seinem Bleiben in Moskau einen Sinn zu geben, musste er an Napoleon herankommen, ihn töten und damit dem Unglück ganz Europas, das seiner Meinung nach allein von diesem Mann ausging, ein Ende bereiten oder selbst dabei sein Leben verlieren. In der Annahme, dass Napoleon erst zu dieser Stunde in Moskau einziehen werde, steckte er einen alten Dolch zu sich und ging, nur beherrscht von der Sorge, er könnte im entscheidenden Augenblick womöglich schwach werden und damit jede Selbstachtung verlieren, durch die bereits an vielen Punkten brennenden Straßen Moskaus.
Sascha! Liebste gute Menschen, rechtgläubige Christen, rettet! Helft! Lieber guter Mann, meine Tochter, meine jüngste Tochter ist zurückgeblieben, verbrannt. Und ich hab sie doch immer...
Lass doch, Maria Nikolaevna. Deine Schwester hat sie bestimmt mitgenommen. Wo sollte sie sonst sein?
Du Holzklotz, du gemeiner Mensch, du hast ja kein Herz. Ein anderer Mann hätte sie aus dem Feuer geholt, aber du bist ja kein Mensch, kein Vater. Sie sind ein edler Mensch. Neben uns hat es gebrannt. Das Feuer sprang über. Es brennt, schrie das Mädchen. Wir rafften zusammen, was wir gerade kriegen konnten. So wie wir waren, stürzten wir hinaus. Gerade was hier liegt, konnten wir retten. Die heiligen Bilder und das Bett. Es ist noch von meiner Aussteuer. Sonst ist alles hin. Ich packe die Kinder. Da sehe ich, Katetschka ist nicht da. Oh Gott, mein süßes Kindchen, verbrannt. Verbrannt.
Wo denn? Wo ist sie denn zurückgeblieben?
Väterchen, liebstes, bestes Väterchen. Aniska, los, du Ekel. Geh mit für ihn hin. Das Dienstmädchen wird
ja, führe mich hin. Ich will sehen, was ich tun kann.
Hierher, Onkelchen. Hier auf dem Hof.
Mein Gott. Alles in Flammen.
Da haben wir gewohnt. Das Nebengebäude. Katetschka! Süßes, kleines Fräuleinchen. Verbrannt. Unser kleiner Schatz. Verbrannt.
Pierre rannte auf das Nebengebäude zu. Aber die Hitze war so stark, dass er unwillkürlich einen Bogen um den Brandherd machte und sich nun am Haupthaus befand, das erst an einem Dachgiebel brannte. Er wollte gerade in den noch unversehrten Teil des Hauses stürzen, in dem französische Soldaten am Plündern waren, als sein Blick auf ein Rondell im Garten fiel, in dessen Mitte, unter einer Bank, ein etwa dreijähriges Mädchen lag. Außer sich vor Freude lief Pierre auf das Kind zu, packte es und rannte mit ihm zurück. Dabei drückte er das Kind, das kläglich schluchzte und sich nass gemacht hatte, mit einer Mischung von Mitleid und Ekel so behutsam wie möglich an sich. Glühend von der Brandhitze und dem Laufen empfand Pierre plötzlich ein Gefühl von Jugend, Leben und Entschlossenheit. Plötzlich fühlte er sich befreit von den Gedanken, die so schwer auf ihm gelastet hatten. Es war ihm, als müsse er noch viel tun. Er wollte so schnell wie möglich die Beamtenfamilie wiederfinden, um der Mutter ihr Kind zu übergeben und dann zusehen, ob er nicht noch jemanden retten könnte.
Suchst du jemanden, Herr? Wessen Kind ist denn das?
Die Frau in dem schwarzen Umhang, die mit den anderen Kindern hier gesessen hat. Wo ist die denn hin?
Er meint sicher die Anfierows, Herr Erbarmen.
Ach, woher denn? Die Anfierows sind ja schon heute früh weggefahren.
Ihr kennt sie sicher, so eine magere mit langen Zähnen.
Das ist Maria Nikolajewna. Ja sicher, das ist doch Gardetschka.
Ja! Nun sei doch endlich still.
Sie sind in den Garten gegangen, als die Wölfe da kamen. Die Franzosen. Da! Jetzt haben sie dem alten Armenier schon die Stiefel ausgezogen. Die beiden Schufte.
Herr, erbarme dich unser.
Und der lange Grabsch nach seiner Tochter. Sehen Sie sich das an. Es ist nichts, wenn man jetzt jung und hübsch ist.
Hier, nimm das Kind, Alte. Gib es ab, hörst du? Den Eltern! Lassen Sie die Frau in Ruhe! Lass sie, cette femme!
Pierre war von rasender Wut gepackt, wie sie manchmal über ihn kam, ihm jede Besinnung raubte, seine Kräfte aber verzehnfachte. Er packte den langen Soldaten, der der jungen Armenierin eben den Schmuck vom Halse gerissen hatte, an den Schultern und warf ihn zur Seite. Der Soldat fiel, richtete sich wieder auf und griff nach seinem Seitengewehr. Doch bevor er die Waffe ziehen konnte, hatte Pierre ihn schon zu Boden geworfen und hämmerte mit den Fäusten auf ihn ein. Unter den Umstehenden wurden beifällige Rufe laut. In diesem Augenblick aber bog eine französische Ulanenpatrouille um die Ecke. Im Nu waren die beiden umringt, war Pierre überwältigt und gefesselt.
Die eindeutige Situation, der Dolch, den man bei Pierre fand, und der Auftrag der Patrouille, in den Straßen Moskaus nach Brandstiftern zu fahnden, genügten vollkommen, um den Grafen Bjesuchow in französischen Gewahrsam zu bringen. Als einer der Verdächtigsten unter den vielen Verhafteten wurde er kurze Zeit später in strenger Einzelhaft untergebracht.
Die Franzosen haben den verheerenden Brand Moskaus dem wilden Patriotismus Rostopchins. Die Russen haben ihn der Zerstörungswut der Franzosen zugeschrieben. In Wirklichkeit ist Moskau abgebrannt, weil unter den gegebenen Umständen jede aus Holz erbaute Stadt abbrennen musste. Und zwar mit derselben Notwendigkeit, mit der ein Haufen Hobelspäne abbrennen muss, auf den mehrere Tage lang ununterbrochen Feuerfunken fallen. Eine hölzerne Stadt, in welcher fast jeden Tag Brände vorkommen, obwohl die Hauseigentümer und die Polizeibehörden zur Stelle sind, muss unter allen Umständen abbrennen, wenn anstelle der Einwohner nur noch Soldaten da sind, die ihre Pfeifen rauchen, in ihre Lagerfeuer auf dem Senatsplatz Senatsstühle werfen und sich zweimal am Tag ihr Essen kochen in Häusern, die ihnen nicht gehören. Moskau ist von seinen Einwohnern in Brand gesteckt worden, das stimmt. Aber nicht von den Zurückgebliebenen, sondern von den Geflüchteten. Vom Feinde besetzt, blieb Moskau nur deswegen nicht unversehrt wie Berlin, Wien und andere Städte, weil seine Einwohner den Franzosen nicht Salz und Brot entgegengebracht und die Stadtschlüssel überreicht hatten, sondern fortgegangen waren.
Seht doch, Brüder, noch ein Feuer.
Man sagt, Mamonows Kosaken hätten Klein Mytischtschi angezündet.
Klein Mytischtschi? Nein. Nein, das ist weiter.
Ach, ist das ein Elend.
Das ist weiter links, ganz bestimmt. Sieht aus, als ob es in Moskau wäre.
In Moskau?
Na sehen Sie doch, Fräulein, wie hoch die Flammen schießen.
Kein Zweifel, es brennt in Moskau.
Herr Gott, erbarme dich über uns Sünder.
Das ist entweder in der Suschewskaja oder in der Rokoschkaja. Guck doch, wie es hochkommt. Jetzt sieht man die Feuerbrände schon in der Luft herumsausen.
Herr Gott, erbarme dich. Der Wind und die Trockenheit.
Ja, das werden sie schon löschen.
Wer soll denn das löschen, Fräulein? Mein Gott, Moskau, Brüder, unser geliebtes Mütterchen.
Es waren etwa 20 Werst, die der Wagenzug der Familie Rostow bis zur Rast in jener ersten Nacht nach der Besetzung Moskaus zurückgelegt hatte. Bis auf Natascha beobachteten nun alle den immer stärker werdenden Feuerschein. Natascha hatte am Morgen erfahren, dass Fürst André schwer verwundet mit in ihrer Kolonne fuhr. Sie hatte zunächst Fragen über Fragen gestellt, dann aber, als man ihr sagte, sie könne ihn nicht sehen, er sei zwar schwer verwundet, doch sei sein Leben nicht in Gefahr, hatte sie aufgehört zu fragen und saß nur noch mit starren, weit geöffneten Augen in ihrer Wagenecke. Und ebenso regungslos saß sie jetzt auf der Bank in der niedrigen Bauernstube, auf die sie sich nach der Ankunft in ihrem Quartier gesetzt hatte.
Ach, wie schrecklich. Ich glaube, ganz Moskau brennt. Sieh doch, Natascha. Jetzt kann man es schon von hier aus durchs Fenster sehen. Natascha, was ist denn? Sieh nur, wie es brennt. Schrecklich.
Was brennt?
Moskau.
Ach so. Ja, Moskau.
Aber du schaust ja gar nicht.
Ich habe es wirklich gesehen.
Sonja. Komm, Natascha. Sag mal, frierst du? Du zitterst doch am ganzen Leibe. Komm, du solltest dich hinlegen.
Hinlegen.
Sie ging ans Fenster und öffnete es. Jetzt war das nie verstummende Stöhnen eines schwer verwundeten Offiziers, der im Nachbarhaus untergebracht war, wieder deutlich zu hören. Natascha steckte den Kopf in die feuchte Nachtluft hinaus und die Gräfin sah, wie ihr schmächtiger Hals von Schluchzen erschüttert wurde. Natascha wusste, dass es nicht Fürst André war, den sie stöhnen hörte. Sie wusste, dass Fürst André unter demselben Dach mit ihr und ihren Angehörigen lag, in einer Stube auf der anderen Seite des Flurs. Und dennoch brachte dieses furchtbare Stöhnen sie zum Schluchzen.
Komm, leg dich hin, Natascha. Leg dich doch hin, liebstes, bestes Kindchen.
Ja, ja, ich leg mich ja hin.
Ich hab dir wenigstens noch ein Kissen auf das Heu gepackt.
Wozu?
Fürst André lag allein noch wach. Alle anderen im Zimmer, der Arzt, der alte Kammerdiener, schliefen bereits. Jenseits des Flurs zirpte ein Heimchen. Auf der Straße schrie und sang jemand. Schaben raschelten über den Tisch und über die Heiligenbilder. Eine dicke Herbstfliege stieß umhersummend bisweilen gegen sein Kopfkissen und umschwirrte die Talgkerze mit dem rußigen Dochtende neben ihm. An diesem Tage war sich Fürst André zum ersten Mal darüber klar geworden, wo er sich befand und was mit ihm geschehen war. Er erinnerte sich jetzt daran, wie er verwundet worden war und wie er heute Abend die Bitte geäußert hatte, man möge ihm ein Stückchen Brot und ein wenig Tee bringen, zur großen Verwunderung des Arztes, wie es schien. Und nun tauchten plötzlich Gedanken und Empfindungen von gewaltiger Klarheit und Kraft wieder in ihm auf. Natascha. Zum ersten Mal sah er sie nicht nur in all ihrem beglückenden Liebreiz vor sich, sondern jetzt sah er auch ihre Seele. Und nun verstand er ihre Leiden, ihre Scham, ihre Reue. Zum ersten Mal erfasste er jetzt die ganze Grausamkeit seiner schroffen Trennung von ihr. Wenn ich sie doch nur noch ein einziges Mal sehen könnte.
Sonja, schläfst du? Mama?
Nur einmal noch in diese Augen sehen und ihr sagen, ach, wie qualvoll sind doch diese ewigen Fieberfantasien, dachte Fürst André und bemühte sich, dieses Gesicht aus seiner Vorstellung zu verscheuchen. Aber dieses Gesicht vor ihm hatte die ganze Kraft der Wirklichkeit und kam ihm immer näher. Er begriff, dass dies die lebendige, wirkliche Natascha war, empfand aber gar keine Verwunderung, sondern nur eine stille Freude darüber.
Sie sind es. Welch ein Glück.
Verzeihen Sie mir.
Ich liebe Sie, Natascha.
Verzeihen Sie.
Was soll ich Ihnen verzeihen?
Verzeihen Sie mir, was ich getan habe.
Ich liebe dich jetzt mehr und besser als früher.
Fürst André hob ihr Gesicht so, dass er ihr in die Augen sehen konnte. Nataschas mageres und bleiches Gesicht mit den geschwollenen Lippen war mehr als unschön, es war erschreckend. André aber sah nicht dieses Gesicht, er sah nur die leuchtenden Augen, und die waren schön.
Was ist denn da los?
Ich...
Wollen Sie bitte hinausgehen, Fräulein, ja? Bitte.
Wie eine mitten aus ihrem Traum gerissene Nachtwandlerin ging Natascha hinaus und fiel, wieder in ihre Stube angelangt, schluchzend auf ihr Lager. Von diesem Tage an war Natascha während der ganzen weiteren Reise der Rastows immer, wenn Halt gemacht oder ein Nachtquartier bezogen wurde, um den verwundeten Balkonski. Und der Arzt musste zugeben, dass er nie von einem jungen Mädchen eine solche Standhaftigkeit und so viel Geschick in der Krankenpflege erwartet hätte. Aber obwohl angesichts des jetzt so nahen Verhältnisses zwischen dem verwundeten Fürsten und Natascha der Gedanke an eine Erneuerung des Verlöbnisses nahe lag, sprach niemand einen solchen Gedanken aus. Am wenigsten Natascha und Fürst André. Denn die noch ungelöste Frage, Leben oder Tod, die nicht nur über Balkonski, sondern auch über Russland schwebte, drängte alle anderen Zukunftsgedanken beiseite.
Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 29, mit
Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Albert Garbe als Graf Rostov, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Fred Düren als André Bolkonski, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Rudolf Christoph, Albert Zahn, Otto Dierichs, Else Wolz, Günther Polensen, Tessie Fehring und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.